zu einem Zeitzeugengespräch begrüßt Sie am Mikrofon Herbert Schadewald. Mein Gesprächspartner ist Wolfhard Besser. Wir kennen uns aus der jahrelangen gemeinsamen Arbeit bei Radio DDR 1 und er ist einer der profunden Kenner der DDR-Rundfunkentwicklung. Und deshalb habe ich mich nun mit ihm zu diesem Zeitzeugengespräch hier verabredet. Gehen wir gleich mal in die Geschichte des DDR-Rundfunks, der ja im damaligen Berliner Westen eigentlich begann, denn der erste antifaschistische Sender nach dem Krieg war ja Radio Berlin, der spätere Berliner Rundfunk. Er sendete ja bereits ab 13. Mai 1945 unter sowjetischer Militärkontrolle auf Mittelwelle, aber zunächst aus Tegel und wenige Tage später dann auch aus dem Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Aber dieses damalige Reichsrundfunkobjekt stand ja im britischen Sektor. Da waren ja alliierte Spannungen doch irgendwie vorprogrammiert.
Ja, es war von Anfang an vereinbart worden zwischen den Siegermächten, dass die Rundfunkversorgung für die sowjetische Besatzungszone, also auch für Berlin insgesamt, aus dem Haus des Rundfunks zu erfolgen hatte, unter der Ägide der Roten Armee oder der Sowjetarmee. Und so kam es eben zu dieser Konstellation, dass der Rundfunk des künftigen Neuen Deutschlands aus einem Haus in West-Berlin sendete, obwohl die meisten Zuhörer ja in der sowjetischen Besatzungszone lebten und auch arbeiteten. Also das Haus war also viele Jahre lang der Rundfunk der sowjetischen Besatzungszone, als auch für West-Berlin. Aber wie schon angedeutet, die Zeit schritt schnell voran und die Westmächte waren sich ja aus vielerlei Gründen nicht mehr grün mit der Sowjetunion und es kam zu laufenden Streitereien, sodass auch das Funkhaus in der Masurenallee, also das Haus des Rundfunks, in Frage gestellt war. Und es kam immer wieder zu Sendeunterbrechungen, weil man sich gegenseitig nicht so richtig leiden konnte. Und so war es dann 1952, dass das ganze Haus von der britischen Besatzungsmacht abgeriegelt wurde, denn das Haus stand in dem britischen Sektor. Und die DDR praktisch, die ja dann schon entstanden war, gezwungen war, den Rundfunk der DDR aus dem Hause auszuziehen und ein neues Objekt zu suchen. Und das war schwierig und das sollte dann in Ostberlin sozusagen stehen. Aber es gab zur damaligen Zeit wenig Möglichkeiten, ein Rundfunkhaus auszubauen aus bestehenden Gebäudeteilen. Ein Neubau war sowieso nicht zu denken. Dass man sich dann ein bisschen im weiteren Umfeld vom eigentlichen Stadtkern ein Gebäude aussuchte, das hier in Oberschöneweide steht. Und zwar war es eine Holzverarbeitungsfabrik, die nicht mehr in Betrieb war. In der Kriegszeit sind hier Munitionskisten produziert worden. Der Besitzer war ein Kriegsgewinnler sozusagen und war enteignet worden. Aber das Haus stand leer und eignete sich dann nach intensiver Besichtigung für die Umrüstung zu einem Funkhaus.
Dieser Umbau hat ja sicherlich eine Weile gedauert. Das war ja sicherlich nicht gleich von heute auf morgen hier möglich.
Nein, sicher nicht. Aber innerhalb von guten 2 Jahren ist dieses Funkhaus zu einem ersten Sende- und Redaktionshaus ausgebaut worden. Es war in Stahl-Skelettbauweise errichtet worden und genügte allen Anforderungen, die ein Rundfunk stellt. Und der Beauftragte für den Aufbau war der Architekt Franz Ehrlich, ein Bauhausschüler, der den Auftrag bekommen hatte, dieses Haus zu einem Funkhaus umzurüsten, auszubauen, was innerhalb von knapp 2 Jahren geschah, nämlich von 1950 an bis zum September 1952. Im September 1952 begann dann dieses Haus zu senden. Das war verbunden mit einer, ich würde es mal sagen, Rundfunkreform der damaligen Zeit. Rundfunkversorgung war in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der späteren DDR so organisiert, dass die Südländer Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt praktisch vom Mitteldeutschen Rundfunk in Leipzig rundfunkmäßig versorgt wurden und die oberen Länder wie Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin hier aus Berlin. Und in Berlin bestand eine Generalintendanz des Rundfunks. Dieses System wurde 1952 aufgelöst. Es wurde der DDR-Rundfunk oder der Rundfunk der Deutschen Demokratischen Republik gegründet, mit dem Hauptsitz hier in Berlin in der Leberstraße. Und sämtliche bestehenden Sendekonstellationen sind damals eingeschränkt worden. Es gab nur noch 3 Programme, die zentral aus Berlin gesendet wurden, mit der Bezeichnung Berlin 1, 2 und 3, mit unterschiedlichen Strukturen. Und alle Regionalprogramme waren dann, und der Mitteldeutsche Rundfunk waren erstmal weg vom Fenster.
Aber der Berliner Rundfunk, der in der Masurenallee vorher gesendet hat, der ist doch ja auch umgezogen von der Lepperstraße.
Ja, die mussten ja zwangsweise aus dem Haus des Rundfunks raus. Ja, als sie umgezogen waren, wurden hier die Programme 1, Berlin 1, Berlin 2, Berlin 3 gegründet und die Bezeichnung Berliner Rundfunk fiel weg. Auch der Deutschlandsender war nicht mehr existent, sondern eben diese drei Programme, die dann hier gesendet wurden, die sich aber inhaltlich nicht sehr viel unterschieden. Und es gab dann danach noch allerlei Beanstandungen, sodass man sich dann 1955 entschloss, wieder auf die alten Sendernamen zurückzukehren. Berliner Rundfunk wurde wieder, zuallererst wurde der Deutschlandsender wieder eröffnet sozusagen, dann kam der Berliner Rundfunk und zur Gründung von Radio DDR, die ehemaligen Regionalprogramme wurden dann mit Radio DDR zusammengefasst. Radio DDR 2 wurde dann später, drei Jahre später, eingeführt als ein Bildungs- und Wissenschaftsprogramm, nicht aus Berlin gesendet, sondern aus Leipzig, aus dem Haus des ehemaligen Mitteldeutschen Rundfunks, weil hier im Hause es nur möglich war, drei Programme zu senden. Mehr war nicht möglich und das war ja dann ein viertes Vollprogramm.
Der Deutschlandsender hat ja hier gesendet, von hier aus, aber auch die Berliner Welle. Das waren dann Programme, die später entstanden sind, ja?
Ja, der Berliner Rundfunk hatte dann im Laufe der Zeit, das muss so um 1955, 56 gewesen sein, ein zweites Programm eröffnet, wurde dann umfunktioniert als Berliner Welle mit der Aufgabe, für West-Berlin zu senden. Dieses Programm hat man dann später 1971 vereinigt mit dem Deutschlandsender und der Deutschlandsender. Beide Programme wurden zusammengelegt und unterhielten dann die Bezeichnung Stimme der DDR. Das hing damit zusammen, dass man sich aufgrund der Helsinkier Verträge und der Annäherung von der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht mehr so in die inneren Angelegenheiten der Bundesrepublik einmischen wollte über den Äther hinweg, sodass man also die Stimme der DDR gründete aus beiden Programmen, die aber auch hauptsächlich für West-Berlin und Westdeutschland sendete vom Inhalt her, aber war ein typisches DDR-Programm, eine Außendarstellung auch der DDR gegenüber der Bundesrepublik.
Wenn wir schon bei Außendarstellung sind der DDR, Radio Berlin International war ja hier auch angesiedelt und seit wann waren die denn aktiv, die Kollegen?
Also die ersten Auslandsprogramme des DDR-Rundfunks wurden 1956 gesendet, als in englischer Sprache, Französisch und Spanisch. Das waren die ersten, die praktisch in den Äther gingen. Und deswegen war auch dann notwendig, dass man das Rundfunkhaus hier insgesamt erweitern musste, denn man braucht ja Sendekapazitäten, wenn man zusätzliche Programme ausgestaltet. Es waren dann am Ende der DDR 13 Fremdsprachenprogramme, die der DDR-Rundfunk hier sendete und es auch eine Art Außendarstellung gegenüber der Welt war. Vor allen Dingen sendete RBI, Radio Berlin International, nach Südamerika, nach Mittelamerika, Afrika vor allen Dingen, die arabische Welt und in einige europäische Länder, die ringsum die DDR sich ergaben, und zwar in Dänisch, in Schwedisch, was war noch, Italienisch natürlich, Portugiesisch wurde gesendet. Also insgesamt 13 Fremdsprachenprogramme in dieser Zeit bis 1990, als das Programm dann als erstes der DDR-Programme eingestellt wurde.
Ja, Wolfhard Besser, wir hatten schon über die Programme, über die Sender gesprochen und du hattest auch schon erwähnt, Radio DDR, da gab es ja zwei Programme, Radio DDR 1, bei denen wir gearbeitet haben, aber auch Radio DDR 2 und vielleicht kannst du noch mal genauer sagen, wie die sich unterschieden haben.
Also Radio DDR war ja anfangs ein Informations- und Unterhaltungsprogramm, obwohl sich das Programm damals noch nicht so nannte. Es war aber die Aufgabe. Und das zweite Programm, was vor allen Dingen Wissen vermitteln wollte, Bildung und so weiter, klassische Musik und viele andere wissenswerte Dinge, wurde erst 1958 dann gegründet und zwar in Leipzig, weil hier in Berlin die Kapazitäten nicht vorhanden waren. Und dieses Programm zog dann erst in den Mitte der 60er Jahre nach Berlin, als das zweite Funkhaus, was hier auf dem Gelände ja stand, fertig war. Und in dieses neue Funkhaus hier in der Lepperstraße zogen dann zunächst die nationalen Programme, also Radio DDR 1 und dann kam 2 dazu. Der Berliner Rundfunk war ansässig und die Berliner Welle und vor allen Dingen auch ein paar andere Querschnittsabteilungen des Rundfunks, wie die zentrale Nachrichtenredaktion hatte hier ihren Sitz, die Hauptabteilung Außenpolitik und viele andere kleinere Redaktionen. Also das war das neue Funkhaus und hier aus diesem Haus, das war ganz modern und vorzüglich eingerichtet und machte praktisch für die Mitarbeiter, für uns Mitarbeiter richtig Spaß, hier Radio zu machen in diesem neuen Gebäude, die nach den damals neuesten Erkenntnissen ja von der technischen Ausstattung ja eingerichtet worden waren.
Ein neuer Sender kam ja 1964 dazu, nämlich zum Deutschlandtreffen DT64. Das war eine Jugendwelle, die ja eigentlich ja das Abschalten des DDR-Rundfunks 1991 noch ein bisschen überlebt hat.
Naja, die Anfänge waren ja ganz bescheiden erstmal. DT64 war gegründet worden aus einem politischen Jugendereignis, das war das Deutschlandtreffen 1964 hier in Berlin. Da hatte man zur damaligen Zeit ein Sonderprogramm von 4-5 Tagen eingerichtet, 24 Stunden, nur eine Welle, eine Jugendwelle. Beteiligt waren da fast alle Jugendredaktionen, die es hier im Hause gab, vom Deutschlandsender, vom Berliner Rundfunk, natürlich von Radio DDR. Radio DDR hatte den stärksten Anteil. Da gab es die sogenannte junge Welle von Radio DDR, ein Programm, das also sich hauptsächlich an die Jugend der DDR wendete und es vor allen Dingen dazu bestimmt war, jugendgemäße Dinge ins Gespräch zu bringen. Das war der Vorläufer und ich möchte mal so sagen, die junge Welle von Radio DDR war der Vorläufer von DT64. Als dann das Deutschlandtreffen zu Ende war, kamen Forderungen auf, wir möchten immer so ein Rundfunkprogramm für die Jugend haben. Dieser Wunsch wurde an die Leitung des Hauses herangetragen und man entschied sich damals, dieses Programm den Berliner Rundfunk zu vergeben. Radio DDR hatte kein Interesse daran. Das zur damaligen Zeit war gerade eine Programmkorrektur oder eine Programmumstellung im Gange, sodass also der Intendant von Radio DDR kein Interesse zeigte. So kam der Berliner Rundfunk zum Jugendprogramm DT64, was anfangs nur 3-4 Stunden wochentags sendete. Die Erweiterung erfuhr dann das Jugendradio DT64 erst im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Und zum Vollprogramm wurde es erst Mitte der 80er Jahre. Dann waren auch die technischen Voraussetzungen gegeben, dass man auch ein ganz neues Programm mit entsprechenden Frequenzen, also mit entsprechenden Sendern, ausstatten konnte. So kam es dann zu DT64.
Die ganzen Programme wurden ja in den 50er Jahren meistens alles noch auf Mittelwelle ausgestrahlt oder war auch Kurz- und Langwelle eine Frage?
Ja, also hauptsächlich Mittelwellenausstrahlung. UKW kam dann erst in den Mitte der 50er Jahre in Gebrauch sozusagen, war es dann von der Technik her möglich, auch UKW-Sender zu installieren. Auf Langwelle sendete ausschließlich der Deutschlandsender und natürlich mit einigen Mittelwellen. Radio DDR ausschließlich nur auf Mittelwelle und dann kamen die UKW-Frequenzen dazu. Im Laufe der Jahre wurden es immer mehr und dann machte Radiohören über UKW natürlich mehr Spaß als kratzige, nicht so gut ausgestattete Mittelwellen. Also das war eine großartige Entwicklung und vor allen Dingen auch immer mehr Sendekapazitäten, also Sender kamen dazu. Also die UKW-Ausstattung war dann also in den letzten Jahren des DDR-Rundfunks ziemlich komplett, sodass es fast keine Senderlücken mehr gab irgendwo im Lande.
Interessant ist ja auch, wir hatten ja damals irgendwie auch noch Sendepausen gehabt. Das ist ja sowas ähnlich wie Testbild beim Fernsehen, das es gab. So wurde ja auch hier, gab es ja auch im Rundfunk Sendepausen, zumindest so nach Mitternacht war dann irgendwo Schluss, da gab es die Nationalhymne und dann war aus.
Ja, das war üblich früher, dass also um Mitternacht dann der Sendebetrieb eingestellt wurde. Es waren Sendepausen. Dass man ein 24-Stunden-Programm gestaltet, das erst in den 60er, 70er Jahren. Also diese Sendepausen sind technisch notwendig gewesen. Schon in Wochentags waren Sendepausen in den Vormittagsstunden einfach notwendig, um die technischen Gerätschaften sowohl bei den Sendern, bei den Ausstrahlern im Lande durchzumessen und hier im Haus auch die gesamte Technik durchzumessen. Es war ja noch eine einfache Rundfunktechnik auf höheren Basis und das erforderte einfach, dass man bestimmte Dinge immer wieder, wir sagten als Mitarbeiter, die Wellen werden geputzt. Bei uns im DDR-Rundfunk war es so eingerichtet, dass also mindestens ein Programm in dieser Sendepausenzeit eines anderen Programms zu hören war. Die Sendepausen dauerten in der Regel alle immer so um die 2 Stunden. Und nachts sowieso, ja. Da wurden auch die Dinge genutzt. Aber hauptsächlich wurden sie eben gebraucht, eben für die Sender, für die Strahler, die im Lande standen, um alle technischen Dinge einwandfrei da wieder in Ordnung zu bringen, falls da etwas nicht in Ordnung war.
Ich habe mal in einem Beitrag von dir gelesen, dass auch Programme von verschiedenen Sendern auf der gleichen Wellenlänge sendeten.
Ja, das war in den Anfängen des Rundfunks so, dass also aus Mangels an Frequenzen man sich dafür entschied, dass man weit entfernte Sender, die an einem Ende des Landes standen und der andere am anderen Ende, dass man zur gleichen Zeit auf der gleichen Wellenlänge senden konnte. Das war aber nur möglich am Tage, im Nachts. Da war dann ein Überreichweitenempfang gegeben. In der Nacht breiten sich die Radiowellen schneller aus und werden nicht durch Sonneneinstrahlung gestört oder verdrängt. Also musste man sehen, dass man also mangels Frequenzen, die vergeben waren, da gab es einen Wellenplan, der europaweit galt, und da musste man sich einschränken. Also es gab also, wie gesagt, Sender, die auf der gleichen Wellenlänge sendeten. Und sie mussten dann, wenn also sich Berührungspunkte ergaben durch Witterung oder durch den Tageszeit, dass man dann also sich nicht gegenseitig störte. Also Mittelwellenempfang war schon nicht ganz so einfach in der Vergangenheit. Nee, und heute gibt es ja keine Mittelwellen mehr.
Nee, aber das war bei UKW dann nicht mehr der Fall.
Nee, das war nicht. Und die UKW-Sender haben ja so ohnehin nur eine Reichweite von maximal 100 Kilometer im Umkreis. Mehr nicht.
Radio DDR hat ja nicht nur hier von Berlin aus gesendet, sondern es gab ja auch in den einzelnen Bezirken Regionalsender. Wann sind die dann sozusagen zu hören gewesen?
Bevor hier der Zentrale Rundfunk in Berlin gegründet wurde, gab es ja die Landessender. Landessender Dresden, Landessender Weimar, Schwerin zum Beispiel. Und das fiel ja mit der Zusammenlegung weg und man hatte dann überhaupt keine regionalen Sendungen mehr, aber das war ein grober Fehler. Und innerhalb von wenigen Monaten wurden die Regionalsendungen zwar in ganz eingeschränkter Form wieder aufgenommen und so entstanden dann im Laufe der Zeit, es hatte ja auch eine Strukturreform im Land stattgefunden, es wurden die Bezirke gegründet, die Länder praktisch eingedampft und nun brauchte man also für die Regionen eigene Rundfunksendungen. So gründete man die Sender, das nannte sich dann Radio DDR, mit den Sendern Leipzig, Dresden, Weimar, Schwerin, Rostock und Cottbus. Das war die offizielle Ansage in den 50er Jahren und dann entstanden in den einzelnen Bezirkshauptstädten auch noch Studios, ja, also die Sender gab es schon und kamen dann die einzelnen Studios noch dazu, also in Suhl, in Gera, in Frankfurt-Oder, in Neubrandenburg, also sodass man die Regionen mit regionalen Sendungen versorgen konnte und wo bestimmte Dinge dann eben aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Zuhörer gesendet wurden oder darüber berichtet wurde.
Aber die waren nicht in das Zentralprogramm integriert, die hatten eigene
Sendezeiten. Das hat sich, anfangs war es an drei Schnittpunkten, ein kurzes Frühprogramm, in Mittagsstunden war eine Sendung, von einer Stunde in einer knappen Stunde und am späten Nachmittag bzw. am zeitigen Abend. Das waren die ersten Einteilungen und später, als man die entsprechenden Frequenzen auch hatte und UKW-Sender, wurden die Regionalprogramme einheitlich festgelegt von frühmorgens 5 oder 6 Uhr bis 8 oder bis um 10 Uhr. Und in der weiteren Zeit, also in den späten letzten DDR-Jahren, sogar bis 13 Uhr. Also eine recht umfangreiche regionale Berichterstattung war damit gegeben.
Wolfhard Besser, kommen wir doch mal zu den Ausbauten hier in der Leperstraße. In den 50er Jahren wurde ja dann der neue Sendekomplex, besser gesagt der Produktionskomplex, der Block B errichtet. Welche Bedeutung hatte der?
Block B ist das Produktionszentrum für Musik und künstlerisches Wort, sprich Hörspiele zum Beispiel zum großen Teil. Man kann auch Lesungen machen und so weiter und so. Also gesprochenes Wort. Und das war eine Notwendigkeit, die einfach jeder Rundfunk braucht, eigene Produktionsstätten, zumal es in der DDR nicht viele Produktionsstätten für Musik gab insgesamt. Also das war ein großer Rundfunkkomplex. Der Block B besteht aus 4 unterschiedlich großen Sendesälen, eingerichtet für jeweils bestimmte Musikarten. Also der große Saal zum Beispiel für die klassische Musik, der zweitgrößte Saal für die Unterhaltungs- und Tanzmusik und dann 2 kleinere Räume für Kammermusik, Jazz, so in dieser Art und Weise. Und dann dazu die Hörspielproduktionsstätten, 2 auch unterschiedlich große Hörspielproduktionsräume, die also vorzüglich geeignet war, für Hörspiele größerer Art zu machen. Also es war eine Produktionsstätte, die sich hat sehen lassen können, und in der Laufe der Zeit sind über 3000 Hörspiele hier entstanden, die zum großen Teil alle erhalten sind, wie auch viele andere Musik- und Wortproduktionen, die hier im Hause entstanden sind in den 40 Jahren, sind eingelagert im Deutschen Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg.
Diese Produktionsstätten, haben die jetzt nur für den Rundfunk produziert oder auch für andere Unternehmen?
Ja, es ist so gewesen. Ein Großteil hat der Rundfunk der DDR produziert, und in bestimmten Kategorien sind dann auch die Produktionen von VEB Deutsche Schallplatte, also Klassik als auch Tanzmusik, ausgetauscht worden, sodass Rundfunkproduktionen auf Schallplatte erschienen, als auch andere Dinge anders genutzt wurden. Also es war ein großer Musikaustausch, und der Interessierte, der also gerne Schallplatten haben wollte, die ja auch zeitweise nicht ganz so zu haben waren, wie man es gerne haben wollte. Also es gab also eine ausreichende gute Schallplattenversorgung, also gemeinsam gestaltet dann von Rundfunk und der Deutschen Schallplatte, Amiga oder Eterna, je nachdem.
Also Amiga und Co. haben hier auch produzieren lassen, mit anderen Worten.
Nee, die hatten eigene Produktionsstätten. Man hat Produktionen ausgetauscht. Ja, nicht, dass hier die Amiga produziert hätte. Das ist nicht der Fall gewesen. Die hatten eigene Produktionsstätten. Ich weiß nicht, wo die waren, hier in Berlin und anderswo, in Leipzig und Dresden. Aber vor allen Dingen sind nur hier rundfunkeigene Dinge gemacht worden. Von den rundfunkeigenen Orchestern als auch von Gastorchestern. Ja, es gab ja eine ganze Reihe von DDR-Unterhaltungs- und Tanzorchestern und sinfonische Orchester. Das Orchester der IG Wismut zum Beispiel, das klassische Musik als auch Unterhaltungsmusik darbot, sind natürlich hier als auch in Leipzig. Leipzig war auch eine Musikproduktionsstätte. Das Funkhaus in Leipzig war gut geeignet für Musikproduktion, und viele Dinge wurden ja auch da gemacht, denn Radio DDR betrieb ja in Leipzig, im Sender Leipzig, eigene Orchester, ein eigenes Rundfunksinfonieorchester, ein eigenes Unterhaltungsorchester, ein eigenes Tanzorchester unter Kurt Henkels zum Beispiel oder Walter Eichenberg, und das Rundfunkblasorchester, ein ganz beliebtes Orchester in der damaligen Zeit. Da war diese Art von Musik sehr, sehr beliebt, wird heute auch noch gespielt, aber eben ist nicht mehr so dominant wie eben in dieser Anfangszeit der DDR.
Diese Konzertsäle hier im Block B, die hatten ja Weltruf gehabt von der Akustik her.
Ja, dieses Haus ist von Akustikern gebaut worden und ausgestattet worden, um gute Musik produzieren zu können. Und das ist den Architekten als auch den Akustikern gelungen, hier eine Akustik zu zaubern, sage ich mal, wovon viele, viele Dirigenten in der nachfolgenden Zeit dann geschwärmt haben und immer noch schwärmen. Der Dirigent Barenboim ist nicht ohne Grund hier in das Haus in die Nalepastraße gekommen, weil eben die Akustik so fantastisch ist. Und das ist alles dem Architekten, auch Franz Ehrlich, zu verdanken und Akustikern sowieso. Und somit steht dieses Haus B, was mit den vier Sälen, auch heute noch für Musikproduktion zur Verfügung, wird aber leider in der Zeit nicht so genutzt, wie es hätte sein können. Aber zum anderen ist es auch so, dass man bestimmte Musikstücke der Klassik nicht 10-mal produzieren muss. Da ist der Bedarf auch heutzutage nicht mehr ganz so sehr.
Gut, das Rundfunkgelände als solches war ja auch ein bisschen, naja, eine kleine Stadt in der Stadt. Wir sind hier draußen in der Nalepastraße, etwas abseits des Trubels und der Einkauf- und sonstigen Möglichkeiten. Und es gab ja eigentlich alles hier auf diesem Gelände. Die über 3000 Mitarbeiter, die Angestellten hier, hatten ja sozusagen alle Möglichkeiten hier vor Ort.
Ja, das war eine Art Notwendigkeit, weil das Rundfunkhaus ein bisschen weit weg von, ich will nicht sagen vor jeglicher Zivilisation liegt, aber es liegt eben abseits, ringsherum ist nur Industrie, fast keine Wohnbebauung, dann ist auch die Spree vor der Tür, also es gab keine Möglichkeit für die Mitarbeiter des Hauses, mal kleine Besorgungen mal so zwischendurch zu machen, also das war immer mit einem längeren Anlauf verbunden, entweder nach Baumschulenweg rüber, nach Karlshorst oder nach Oberschöneweide oder von in Richtung Ostkreuz, also es war nichts vorhanden, um bestimmte Dinge, deswegen eine HO-Lebensmittelversorgung, also ein Laden des täglichen Bedarfs für Kleinigkeiten, da eine Sparkasse, damit man Geld holen konnte oder Geldgeschäfte erledigen konnte. Es gab einen Friseur, es gab eine Poliklinik mit Fachärzten, die stundenweise ins Haus kamen, aber auch mit Allgemeinmedizinern. Zwei Zahnärztinnen hatten wir hier im Hause. Und viele andere Kleinigkeiten, die also für die Belegschaft dann eine gute Ergänzung war zum Alltagsleben.
Nun wurde ja am 31. Dezember 1991 das Licht ausgeschaltet hier. Es wurde ja eigentlich alles zugemacht. Das war politisch gewollt, keine Frage. Aber was wurde dann hier anschließend auf dem Gelände gemacht? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, es wurde ja nach dem 31. Dezember 1991 weiter aus diesem Hause, aus diesen Häusern gesendet, weil die entsprechenden Umstrukturierungen noch nicht so möglich waren wie erforderlich. Zum Beispiel sendete aus dem Haus dann weiter der ORB, Radio Brandenburg. Eine Jugendwelle vom ORB sendete aus dem Haus. Der Berliner Rundfunk bestand weiterhin, dann allerdings als Privatsender, sendete auch aus dem Haus. Aus dem Haus sendete weiterhin der Vereinigte Deutschlandsender, der sich zusammengetan hatte mit Radio DDR 2 schon vorher und der RIAS 2 kam noch dazu. Also aus drei Programmen wurde eins gemacht und sendete dann bis Ende 1993 hier noch aus dem Haus. Und dann erst setzt praktisch die Abwicklung richtig ein. Die Verwaltung hatten die fünf neuen Bundesländer für das Haus übernommen, weil sie anteilig dann hier beteiligt waren an dem ganzen Objekt. Und es sollte aus dem Funkhaus irgendetwas gemacht werden, aber keiner wusste so, was hier dafür sich eignet. Ein drittes Funkhaus, also ein großes Rundfunkunternehmen in Berlin, brauchte man nicht. Da ist Berlin viel zu klein. Da gibt es das Haus des Rundfunks mit dem damaligen SFB noch. Es gab den RIAS weiterhin. Und im Senderhaus ist ja heute der Deutschlandradio sesshaft. Also man brauchte keine drei großen Funkhäuser, sodass man also überlegen musste, was wird aus dem Haus. Und es kam zu keinerlei Entschlüssen. Alles eignete und ging nicht. Und sodass also nach vielen Querelen und vielen, vielen misslungenen Dingen oder Absichten dann das Haus hier im Prinzip das gesamte Areal verkauft wurde unter dubiosen Umständen und wie es sich heute darstellt, die vier Gebäudeteile A, B, C und D stehen ja unter Denkmalschutz und werden von einem Investmentmensch geleitet und er versucht hier ein Veranstaltungs- und Unterhaltungszentrum zu gestalten, was zunehmend gelingt. Aber jetzt nach der Corona-Zeit ist es ein bisschen mau geworden. Da ist nicht so viel Bedarf und sie finden nicht so viele Veranstaltungen statt, wie es vielleicht sein könnte. Es ist passiert was. Es sind ja viele im Haus jetzt installiert, die also mit dem Rundfunk überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ich meine, Musikproduktion schon, könnte man im weitesten Sinne sagen, das ist, gehört mit bisschen zum Rundfunk. Aber unterdessen sind hier eingezogen eine Musikschule aus Großbritannien, die weltweit wirkt. Hier werden Musiker ausgebildet für die Produktion mit elektronischer Musik, im Groben gesagt. Hier gibt es ein Unternehmen aus den USA, es gibt eine Bekleidungsfirma und viele andere kleine Dinge und Unternehmen sind hier im Hause angesiedelt und sind eingemietet und bringen ein bisschen Leben in das Haus. Und Musikproduktionen finden natürlich hin und wieder auch in den großen Sälen statt. Also es ist nicht so, dass es völlig leer ist, aber es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte.
Gab es überhaupt mal diese Überlegungen, früher auch vielleicht beim SFB, doch hier rauszuziehen und das zu übernehmen?
Nein, das hat es nie gegeben, glaube ich, hat es nie gegeben, weil war etabliert, der SFB war etabliert in der Masurenallee und es war gar nicht notwendig, hier rauszuziehen. Das Haus des Rundfunks in der Masurenallee bietet ja auch alle Möglichkeiten, die ein Rundfunk braucht. Und da war das einfach nicht notwendig.
Was gibt es hier heute noch zu sehen? Es gibt ja Führungen auf dem Gelände. Ja. Was wird da gezeigt?
Also Führungen finden an jedem ersten und letzten Sonnabend im Monat statt, um 11 Uhr. Man muss sich über die Funkhausseite anmelden, das ist mit Anmeldung verbunden. Ja, was wird gezeigt? Also in 90 Minuten werden die Säle gezeigt, also im Block B, vor allen Dingen Saal 1 und 2, die zwei großen. Dann der Kultursaal. Ich sag mal Kultursaal, das ist ein großer Veranstaltungssaal, der hier installiert ist, der vor allen Dingen in DDR-Zeiten dazu gedient hat, nicht nur Versammlungen für die Belegschaft durchzuführen, sondern vor allen Dingen, das war die Probestätte für die Orchester, für die rundfunkeigenen Orchester, die dann ihre Musikstücke, die im Block B produziert wurden, später dort einübten. Das die Geschichte, das ganze Gelände wird erklärt. Vor allen Dingen wird viel gesagt auch über den Architekten Franz Ehrlich, ein Bauhausschüler, der also das vorzügliche Gebäudeensemble hier geschaffen hat, in der Art der Zwischenkriegszeit, Ja, viel erinnernd an den Bauhausstil. Und wenn man seinen Lebenslauf verfolgt, war er immer ständig bemüht, Bauhausdinge, die er aus dem Bauhauszeit gelernt hatte, hier umzusetzen, wo es ging. Zum Beispiel hatte die DDR-Regierung, als das Haus hier eingerichtet wurde, die Absicht oder die Vorstellung, man baut ein Funkhaus à la Stalin-Allee, also Karl-Marx-Allee in diesem Form, dieser sowjetischen Bauart und Weise. Dem hat er sich verweigert und hat dann eben dieses Ensemble hier gebaut, wie wir es heute sehen, und was auch gehegt und gepflegt wird, und nicht ohne Grund steht es eben als ein Zeugnis der Zwischenkriegszeit hier auf dem Gelände, und wenn es auch in der Zeit nicht gebaut worden ist, aber danach, und praktisch man kann sehr anschaulich sehen, was man also als einen guten Bauspiel bezeichnen kann.
Wolfhard Besser, du hast ja den größten Teil deines journalistischen Schaffens hier im bei Radio DDR auf diesem Gelände verbracht. Wie siehst du diese Situation, wie sie sich heute darstellt? Blutet dir das Herz?
Naja, wenn man das so sieht, es ist leider so gewesen, zu DDR-Zeiten wurde das Haus hier gehegt und gepflegt und wurde alles immer instand gehalten und so weiter und so fort. Das ist in den Jahren von 1992 bis zur ersten Übernahme von einem größeren Investor, das war dann 2006, 2007 so etwa, ist ja nichts gemacht worden. Es ist alles auch ja nicht gepflegt worden. Und dann kam hinzu, in der Zeit ist ja auch viel verrottet. Es sind noch viele Installationen im Hause, die aus den Jahren 1950 bis 1956 stammen. Und das muss alles erneuert werden. Und das ist heutzutage eine sehr schwere Aufgabe für den jetzigen Besitzer, das alles in Hauruck-Aktionen zu machen. Das geht einfach nicht. Und da sieht man eben viele Dinge im Haus, die ein bisschen bröcklich sind. Und Schritt für Schritt wird es möglicherweise dann eben wieder in den Urzustand zurückversetzt. Funkhaus wird es jedenfalls nie wieder sein, obwohl die Sendestudios hier im Haus A ja alle erhalten sind und auch vermietet an Produktionsfirmen, kleine Musikproduzenten oder andere Produzenten, Wortproduzenten. Das ist alles vorhanden und muss auch so erhalten werden. Das ist eine Auflage der Denkmalspflege, sodass man also sagen kann, es wird schon einiges getan, um das Haus so zu erhalten, wie es eh und je mal gebaut worden ist von Franz Ehrlich.
Gut, das bezieht sich auf den Block A und Block B, also diese historischen Häuser. Aber diese anderen Komplexe, der Technikbereich oder die Redaktionsgebäude, wird da nochmal irgendetwas passieren?
Na, sicherlich, ja, insofern, dass also vorhandene Gebäudeteile, die heutzutage nicht mehr genutzt werden, zum Beispiel das große Gebäude mit Poliklinik und anderen technischen Einrichtungen, der Kraftfahrpark, eine große Halle mit vielen Nebengelass. Diese Dinge sind alle schon von dem jetzigen Besitzer umgebaut worden zu einer großen Eventhalle, wo man also Rock, Pop, Techno und was es alles an moderner Unterhaltungsmusik gibt, veranstalten kann, wird die auch gemacht. Und mit zunehmender Begeisterung von jungen Leuten, die dann hier zu tausend sind, ins Haus strömen. Denn der große Kraftfahrpark, vereinigt mit zwei anderen Gebäudeteilen, ist zu einer großen Eventhalle umgestaltet worden. Äußerlich oder innerlich nicht so sehr ansehenswert, aber das spielt für die jungen Leute offensichtlich keine Rolle. Sodass sie also dann, wenn solche Konzerte mit Gruppen hier auftreten, dann wirklich zu vielen, vielen hunderten Leuten hierher kommen.
Für die interessanten Aussagen über die DDR-Rundfunkentwicklung bedanke ich mich bei meinem ehemaligen Radio-DDR-Kollegen und heutigen Gesprächspartner Wolfhard Besser. Vom Mikrofon verabschiedet sich Herbert Schadewald.